zwischen Hamburg und Haiti.
Jede Woche reisen wir hier inzwischen Hamburg und Haiti an die entferntesten Flecken dieser Welt. Dorthin, wo es noch unberührte Natur gibt und nicht selten auch wilde Tiere. Nicht immer bekommt man als Besucher diese Tiere zu Gesicht. Zum Beispiel in Australien, wo unsere Reporterin sich auf die Suche nach einem Schnabeligel gemacht hat. Wir reisen nach Afrika, wo die Giraffen mittlerweile zu den bedrohten Tierarten gehören, und wir begeben uns in die rumänische Wildnis, genauer gesagt in die Karpaten, wo es noch Wölfe und Bären gibt. Ich bin Claudia Sarre. Guten Morgen. Viele Tiere, die mit uns auf unserem Planeten leben, kennen wir bis heute noch nicht. Wenn sie verschwinden, bekommt das oft niemand mit. Das könnte genauso für die Echidna gelten, auch Schnabel- oder Ameisenigel genannt. Allerdings kreuzen die Verwandten der Schnabeltiere den Weg des Menschen nur selten. Unsere Reporterin Christiane Zwick hat ihr Glück versucht mit dem Schnabeligel und ist dafür auf die andere Seite der Welt gereist, in den Süden Australiens. Auf eine Insel, die anders ist als der Rest des Kontinents.
Ein kalter Wind fegt von der Antarktis her über die Seal Bay. Hunderte von Seelöwen kommen hierher, um ihre Jungen aufzuziehen. Sie liegen dicht an dicht auf dem weißen Sand. Dieser Nationalpark auf Kangaroo Island ist ihr Refugium und ein heißer Tipp für Naturbeobachtungen. Ab und zu sichtet Rangerin Susan Greger allerdings auch einen Schnabeligel, eines der geheimnisvollsten Tiere Australiens.
Vor ein paar Monaten hatten wir ein junges Echidna hier. Es kam immer wieder und buddelte in den Dünen neben diesem Weg herum. Unglaublich!
Im Video auf dem Handy sieht das Buddeln ziemlich witzig aus. Ein stämmiges Stachelknäuel-Kopf im Sand lässt die Brocken fliegen. So niedlich wie das großäugige Seelöwenbaby, das unter dem Metallgitter liegt, auf dem Susan steht.
Diese Seelöwin fühlt sich als Mutter sicher genug, ihr Baby unter dieser Plattform zu säugen. Wirklich nicht weit weg. Wir haben Glück. Das ist kaum ein halber Meter.
Ähnlich zutraulich sollen die Echidna sein. Susan hat viel für sie übrig.
Ich würde wahnsinnig gerne als Rangerin Leute zu den Echidna mitnehmen, aber es wäre recht knifflig, die Fährte aufzunehmen. Man sieht sie nicht oft, während die Seelöwen jeden Tag hier liegen.
Auf dem Weg nach Osten liegt viel Geschrei in der Luft. Corellas, Möwen, Pelikane. Vögel sind in der Evolution die Cousins der Schnabeligel. Echidna gibt es seit 100 Millionen Jahren, und zwar überall in Australien, heißt es. Seine Anatomie verblüfft Wissenschaftler. Sein Verhalten gibt bis heute Rätsel auf.
They're very hard to find. They're in thick bush.
Sie sind schwer zu finden. Sie verstecken sich im dichten Busch, in Laubhaufen und Höhlen. Ich habe ein Echidna gesehen, das ins Eukalyptuslaub reingesprungen ist wie in einen Swimmingpool. Reingetaucht und auf der anderen Seite rausgekommen. Erstaunlich.
Quite interesting. They do amazing things.
Die Sträucher stehen wirklich dicht im australischen Busch. Der harte braune Boden ist bedeckt von den Röllchen abgeplatzter Eukalyptusrinde. Ihr Duft mischt sich mit wildem Rosmarin. Jeder Schritt knistert und piekt.
Quite spiky, these plants. Just be aware of them.
Am Fuß des Hügels funkeln die Sonnenstrahlen auf dem türkisblauen Wasser der Pelican Lagoon. Wo sollte die Wahrscheinlichkeit größer sein, den Ursäuger, das eierlegende Säugetier, zu sehen, als hier auf dem Gelände des einzigen Echidna-Forschungszentrums Australiens? John McNeil trägt als Ehrenamtlicher seit 21 Jahren Daten für die Wissenschaft zusammen.
You're out in the environment, out in the bush.
Ich bin draußen im Busch und beobachte, was sie machen. Ich bin schon hunderte Stunden durch den Busch gelaufen. Ich sehe, wie sie ihr Leben leben, was sie in den verschiedenen Jahreszeiten tun.
Jede dieser Beobachtungen wird notiert. Das im Schatten der Felsen lagernde Wallaby zählt nicht. Echidna Watch steht auf dem roten T-Shirt des ausgebildeten Krankenpflegers. Der 55-Jährige trägt Bart und Schlapphut. Seine Statur hat etwas Koboldhaftes. Und wenn er von den Schnabeligeln spricht, wird seine Stimme sanft.
I love them, the gentle creatures.
Ich liebe sie. Das sind zarte Kreaturen, weder aggressiv noch territorial. Sie sind sozusagen als Gärtner unterwegs. Sie buddeln Erde hoch und Blätter, verbessern auf diese Weise den Boden.
John lauscht. Doch nur die Fliegen summen und ein ellenlanger Varan raschelt von rechts nach links. Der Steckbrief ist klar. Als australisches Wahrzeichen ziert das Echidna eine Postkartenbriefmarke. Es ist auf Goldmünzen, als Pokémon und in Lebkuchenform zu haben. Und dann ist da natürlich das Bild, das der Kapitän der Bounty, William Bligh, gezeichnet hat, im Februar 1792. Das erste Bild eines Schnabeligels, das nach Europa kam. Er schrieb dazu:
Es hatte einen Schnabel wie eine Ente, dichtes braunes Haar, durch das Stacheln von 14 Zoll Länge ragen, die sehr spitz sind. Es bewegte sich 2 Zoll über dem Boden. Es hatte kleine Augen und 5 Klauen an jedem Fuß. Sein Maul hatte nur eine kleine Öffnung am Ende des Schnabels mit einer schmalen Zunge darin. Das Tier wurde gebraten und hatte einen delikaten Geschmack.
Die zutraulichen Beuteltiere, zu denen auch Echidna gehören, gaben Kangaroo Island seinen Namen. Seeleute füllten auf der Insel ihre Frischfleischvorräte auf. Wäre es nur bei ihren Jagden geblieben, doch mit den Siedlern kamen die europäischen Haustiere, die ausgesetzt wurden oder ausbüchsten und verwilderten. Für Bodenbewohner wie die Echidna ein Desaster, jedenfalls auf dem Festland.
Es ist nicht klar, wie viele es in Australien noch gibt. Viele Lebensräume sind verschwunden, etwa wegen der Rodungen, aber auch, weil sie von den verwilderten Haustieren gefressen werden, von Katzen, Hunden, Füchsen und Schweinen.
Auf dem Festland verschwanden so viele der einheimischen Arten. Deswegen wurde in den 1920er Jahren Kangaroo Island als Archa auserkoren. Koalas und Schnabeltiere wurden ausgesetzt, Seepferdchen und Echidna unter Naturschutz gestellt. Wenn man heute fragt, welchen Tieren sie am liebsten zuschauen, haben die Insulaner viel Auswahl.
Die Pinguine, die haben viel Charakter und immer Unfug im Sinn. Sehr unterhaltsam.
Das Känguru, einfach wie es hüpft und springt.
Die Robben, sie bieten einfach immer eine gute Show.
Koalas. Ich mag es, ihnen beim Schlafen zuzusehen, wenn sie im Baum liegen. Und die Babys sind so süß.
Und eigentlich hat auch jeder mal ein Echidna gesehen. Besonders bei Autofahrten soll man die Augen offen halten. Und wirklich, da verschwindet doch etwas Stacheliges hinter den Grasbäumen. Oder war es nur eine Schlange? In der Pelican Lagoon hat John für heute Block und Fernglas beiseite gelegt, ohne Eintrag darauf. Im Sommer für ihn nichts Ungewöhnliches.
Im Winter kann man in der Nässe leiser auftreten und die Echidna sind öfter draußen und leichter zu finden.
Schnabeligel sind eben keine Kulturfolger und kommen gut alleine klar, solange es genug Ameisen und Würmer gibt. Gemeinsam treten sie nur in der Paarungszeit auf, auch das auf einzigartige Weise.
Manchmal sind es 2 oder 3 Männchen, es können aber auch bis zu 10 sein, die einem Weibchen bis zu 6 Wochen hinterherlaufen, bis sie es befruchten können. Das sieht aus wie ein Eisenbahnzug.
Warum sie das tun, das ist nur eine von vielen offenen Fragen. Sie zu beantworten, wird an Wissenschaftlern hängen, die viel Geduld mitbringen. Alle erfolglosen Echidna-Fans haben immerhin einen Trost. Auch wenn sie vielleicht keinen einzigen Schnabeligel gesichtet haben, haben sie mit Sicherheit viele andere Tiere gesehen.
Christiane Zwick auf den Spuren des Schnabeligels in Australien. Afrika ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Wer möchte nicht einmal Elefanten, Zebras, Giraffen oder sogar Löwen in freier Wildbahn sehen? In den süd- und ostafrikanischen Savannen kann man das noch. Allerdings sind immer mehr Tiere vom Aussterben bedroht. Auch Giraffen stehen seit kurzem auf der Liste gefährdeter Tierarten. Zum einen, weil ihr Lebensraum schrumpft, zum anderen, weil sie von Wilderern gejagt werden. Zum Beispiel wegen ihres Knochenmarks, das Wunderheilkräfte haben soll. Linda Staude hat die Giraffen im Arusha-Nationalpark in Tansania besucht.
Der Eingang zum Arusha-Nationalpark im Norden Tansanias. Eine Gruppe Ranger checkt einen Geländewagen mit Touristen, bevor sie weiter in den Park fahren dürfen. Ein paar hundert Meter die staubige Straße hinunter steht eine Reihe kleiner Läden. Idi Msuya bietet Souvenirs an, ein bisschen Schmuck, kalte Getränke.
Ich sehe die Tiere nicht mehr. Früher sind die Giraffen sogar hier auf mein Grundstück gekommen. Sehen Sie diese Akazien dort? Die Giraffen haben immer davon gefressen. Aber jetzt ist hier kein einziges Tier mehr, nicht mal Warzenschweine oder Büffel.
Der Arusha-Park hatte lange den Spitznamen Giraffic Park wegen seiner großen Herden von Maasai-Giraffen. Aber das ist vorbei, klagen die Ladenbesitzer. Ihre Geschäfte gehen deshalb immer schlechter. Trotzdem ziehen immer mehr Menschen in die Nachbarschaft der tansanischen Nationalparks. Tierschützerin Marlies Gabriel betreibt eine Lodge im Arusha-Nationalpark.
Also die Population wächst und wächst, braucht mehr Weidefläche, rückt näher an den Park, nimmt Wasser vom Park, nimmt Holz vom Park, nimmt Land vom Park.
Die Übergriffe auf die Parks sind streng verboten in Tansania und werden hart bestraft. Erst recht die Jagd, vor allem auf Giraffen, das tansanische Nationaltier. Aber das schürt den Konflikt, denn so Ladenbesitzer Tingo Azizi, die Gemeinde hat keine Wahl.
Die Leute haben Hunger, deshalb töten sie die Tiere, damit sie Fleisch zu essen haben.
Das sogenannte Bushmeat ist ein Grund für die Jagd auf Giraffen. Geld ist ein anderer. Die Schwänze werden als Fliegenwedel verkauft, die Häute als Wasserbehälter. Und auch die Medizinmänner im abergläubischen Tansania zahlen gute Preise.
Im Norden des Landes sind im letzten Jahrzehnt viele Giraffen für ihr Knochenmark getötet worden, weil das angeblich AIDS heilen kann.
So Giraffenschützer Julian Fennessy. Aber die größte Gefahr für die Tiere bleibt die Konkurrenz um die Lebensgrundlagen mit dem Menschen, erklärt Olaf Behlert. Der ehemalige Tierarzt des Kölner Zoos engagiert sich auch für den Tierschutz in Afrika.
Wir waren, glaube ich, zu sehr fokussiert auf den eigentlichen Artenschutz und haben immer gesagt, die werden alle totgeschossen, da müssen wir was gegen tun und haben das eigentlich über so eine Exekutive gemacht mit Polizeigewalt und pipapo und haben dabei im Grunde über die Menschen vergessen.
Die Gemeinden rund um die Tierschutzgebiete fühlen sich benachteiligt und im Stich gelassen. Für die Tiere wird gesorgt, aber für die Menschen ist kein Geld da, klagt Tingo Azizi.
Wir haben viele Schüler, die sich die Schulgebühren nicht leisten können. Die Nationalparkbehörde hätte doch eine Schule eröffnen können für die Kinder in der Nachbarschaft, damit die eine bessere Zukunft haben.
Bessere Wasserversorgung, eine Poliklinik, mehr Jobs. Die Liste der unerfüllten Forderungen ist lang, die Geduld der Menschen erschöpft. Manche jagen die Giraffe, um Aufmerksamkeit zu erzwingen, erklärt Marlies Gabriel.
Man versucht, mit am Tourismus zu verdienen und es passiert nichts vom System her und deswegen ist die letzte Waffe, das Wildtier zu töten, weil das Wildtier tut jedem weh, dem Tourismus, dem Image des Landes.
Die tansanische Regierung verspricht, dass die Parkanrainer irgendwann direkt vom Schutz der Tiere profitieren sollen. Aber bisher kann sich das arme Land noch nicht viel mehr leisten als Versprechen. Der reichere Nachbar Kenia ist schon etwas weiter, aber auch da haben die Giraffen bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen, räumt Paul Gadito vom KWS ein.
It's not like elephants, you know, because
das ist nicht wie bei den Elefanten. Deren Kontakte mit Menschen können ziemlich aggressiv sein. Deshalb bekommen sie mehr Aufmerksamkeit. Aber mit den Giraffen ist das schwieriger. Sie sind im Prinzip freundliche Tiere.
Basically, they are good animals.
Dominik Mutua stapft durch das hohe Gras in seinem Obstgarten. Er züchtet Mangos am Rand des Tsavo-Nationalparks. Jetzt wäre eigentlich Erntezeit, aber Früchte sind keine zu sehen. Der Farmer zieht einen wildwuchernden Busch beiseite und deutet auf einen Baumstumpf. Der Baum ist komplett abgebrochen. Das ist alles, was von ihm übrig ist, sagt er. Eine kleine Herde von 5 Elefanten ist in der Nacht gekommen und hat alles zerstört. Seit gut 2 Jahren haben die Farmer in Kenia in solchen Fällen Anspruch auf Entschädigung. Aber das Gesetz ist neu, die Umsetzung langsam, klagt seine Nachbarin Ruth Imutinda.
Bisher hat niemand etwas bekommen. Wir warten nur.
Die Dürre hat viele Tiere aus dem Tsavo in die bewohnten Gebiete getrieben. Aber Giraffen, da lacht die Farmerin nur.
Die Giraffen kommen nicht. Nur Löwen, Hyänen, Büffel und Elefanten.
Der KWS hat bisher noch nie Entschädigung für marodierende Giraffen zahlen müssen, sagt Paul Gavitu. Die sanften Riesen schaden ihren menschlichen Nachbarn nicht.
Andersrum ist es viel schlimmer. Die Giraffen fressen Akazien. Aber genau aus diesen Bäumen machen die Gemeinden Holzkohle. Also müssen die Giraffen weite Wege zurücklegen, finden an zunehmend mehr Orten weniger Nahrung.
Less food in more places.
Der KWS ist seit 3 Jahren dabei, die kenianischen Herden aufzuspüren und zu zählen. Die Arbeit ist fast abgeschlossen, aber erst dann können die Experten überlegen, wie sie die verbliebenen Tiere schützen. Und die Zeit wird langsam zu knapp für die Giraffen, warnt der Kölner Tierarzt Olaf Behlert.
Dass die regional in bestimmten Gebieten wahrscheinlich verschwinden wird. Ich glaube, das muss man mal ganz frustriert, pessimistisch, pragmatisch aber zur Kenntnis nehmen. Man kann vielleicht Inseln schaffen, wie im Park, wenn man den stark kontrolliert, dass man da so eine Reservepopulation hat, die dann so lange überlebt, bis man das andere wieder hingekriegt hat und sie sich von da aus wieder ausbreitet.
Linda Staude über die Giraffen im Arusha Park in Tansania. In Rumänien ist fast ein Viertel des Landes von Bäumen bedeckt. In diesen riesigen Wäldern der rumänischen Karpaten leben mehr Tierarten als sonst irgendwo in Europa. Vor allem Raubtiere wie Wölfe, Braunbären und Luchse. Allerdings werden auch immer mehr Wälder abgeholzt und somit ist der Lebensraum der Tiere bedroht. Dank der Initiative eines deutschen Umweltschützers soll nun ein riesiger privater Nationalpark entstehen, der das Überleben der Bär- und Wolfspopulationen sichert. Pia Volk ist in die rumänische Wildnis vorgedrungen, dort, wo sich Bär und Wolf gute Nacht sagen.
Rumänien, 200 Kilometer nordwestlich von Bukarest. Es dämmert. In einem Holzverschlag im Wald sitzt eine Gruppe von Menschen in Multifunktionsjacken. Sie sind ganz still, nur ihre Jacken knistern ein wenig. Durch ein Plexiglasfenster starren sie auf eine Lichtung. Darauf liegen, zwischen großen Steinen und Baumstämmen, 2 halbe Schweine. Am Rande schleicht ein Bär heran. Er tapst auf allen Vieren, richtet sich auf, hält seine Nase in den Wind.
Ja, das ist ein Weibchen. Man kann ihre Schambehaarung sehen. Da kommt ein Männchen. Schau dir den an.
Der Bär läuft ein paar Schritte weiter, rollt einen Baumstamm weg und beginnt, sich etwas ins Maul zu stopfen. Kekse. Der Ranger Adi hat sie in der Kuhle unter dem Stamm versteckt. Früher war Adi Jäger, hat die Tiere angelockt und abgeschossen. Zwischen 3.000 und 7.000 Euro bekam er für einen Bären. Dafür kann man in Rumänien ein Jahr und länger leben. Heute führt Adi lieber Touristen auf den alten Jägerstand. An Adis Gesinnungswandel ist Christoph Bromberger schuld. Der Deutsche lebt in einem benachbarten Tal. Bromberger ist 50 Jahre alt, mittelgroß und kräftig. Er kam als Wolfsforscher in den 1990ern nach Rumänien und hat sich verliebt. Erst in das Land, dann in seine Frau Barbara, die in Rumänien auch mit Wildtieren arbeitete, mit Luchsen. Heute haben sie einen kleinen Pferdehof und eine gemeinsame Vision. Sie wollen einen Nationalpark schaffen, der 10-mal größer werden soll als der Nationalpark Bayerischer Wald. Millionen Hektar Wald gibt es in Rumänien, rund ein Viertel des Landes. 2500 Wölfe sollen darin herumstreifen. Dazu kommen rund 6000 Braunbären, etliche Wildschweine und Rothirsche. Doch der Wald schrumpft. Große Flächen wurden und werden noch immer gerodet. Lange haben die Prombergers dabei zugesehen und sich gefragt, wie nur könnte man den Kahlschlag stoppen und den Lebensraum der Tiere schützen? Mit dem Kapital eines Investors gründeten die Prombergers eine Stiftung und begannen, Teile der Wälder um sich herum aufzukaufen.
Unser Projekt ist hier in Zentralrumänien, in den Karpaten. Dieser Teil hier ist der höchste Teil der rumänischen Karpaten, die Fagarasch-Berge. Ist ein Gebiet von ungefähr 100 Kilometer mal 50 Kilometer. Ist eines der wildesten Gebiete, die Rumänien noch hat. Viele der Täler sind unerschlossen oder waren bis vor kurzem unerschlossen. Und unser Plan, unser Ziel ist, hier in diesem Gebiet einen großen Nationalpark zu errichten. Und soll im Prinzip für Europa das sein, was Yellowstone für Nordamerika ist oder die Serengeti für Afrika.
Um in den Park zu gelangen, fährt Christoph Promberger von seinem Hof aus nach Süden. Es geht ab in die Walachei. Der Weg führt durch Siedlungen, die nur aus einer Handvoll windgeschüttelter Holzhütten am Straßenrand bestehen. Lasten werden auf Pferderücken geschnallt, auf einem Ochsenkarren stapeln sich gezimmerte Tische und Stühle. Je tiefer er sich in die Provinz hineinbewegt, desto einsamer, wilder, ursprünglicher wird es. In einem Dorf blockiert eine Parade geschmückter und hupender Wagen die Straße. Vor einer Kirche in einem Garten plärrt laute Musik aus einem Kassettenrekorder. Eine Hochzeit. Hinter dem Dorf breitet sich eine wellige Landschaft aus, schraffiert in Hunderten von Grüntönen. Nach ein paar weiteren Kurven steht ein Hüne von einem Mann in einer Einbuchtung. Es ist Mihai Zotta, ein Mitarbeiter von Prombergers Stiftung. Das Problem in diesem Teil der Karpaten, erklärt er, sei die illegale Abholzung des Waldes.
On the valley,
im Tal, vor allem auf der linken Seite, gibt es ein paar vereinzelte Häuser. Es ist so etwas wie eine alte Tradition, hier einfach in den Wald zu gehen und sich 2-3 Bäume zu schlagen. Zum Heizen im Winter. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Leute, die ein paar bis mehrere hundert Hektar Land zurückbekommen haben. Einige sind sehr alt, andere leben gar nicht mehr hier. Und die haben das Land einfach verkauft an Holzfirmen. Manche haben gar nicht mal Verträge gemacht. Ein Handschlag hat gereicht und der Wald war weg.
Mihai Zotta zeigt auf Krallenkratzer an Baumrinden und Tatzenabdrücke im matschigen Boden. Selten sieht man die Bären und Wölfe. Oft sind es nur ihre Spuren, die zeigen, dass sie noch immer durch diese Gegend streifen. Hinter einer Hecke raschelt Rotwild. Doch als sich Zotta anschleicht, springt es wieder in den Wald hinein. Der Förster der Stiftung, Nele Moschu, wartet an einer Brücke. Seine Mütze hat er tief ins Gesicht gezogen, seine Arme vor der Brust gekreuzt, seine schwieligen, vernarbten Hände hat er in seine Achselhöhlen geklemmt. Sein Blick schweift umher, während er von früher spricht.
Früher unter Diktator Ceausescu war ich Ranger auf der anderen Seite dieser Berge. Es war eines seiner berühmten Jagdreviere. Niemand sonst konnte dort jagen, nur er und seine Entourage jagten dort. Sie hatten immer einen Spezialisten dabei, der die Tiere aussuchte. Nur kranke Tiere oder Tiere mit Missbildungen wurden geschossen. Und sie kamen auch nur alle paar Jahre vorbei. Deshalb waren die Tiere beschützt auf eine seltsame Art eben. Und ich konnte sehen, wie ihre Anzahl wuchs.
Nach dem Ende des Kommunismus begann die Wilderei. Deshalb gäbe es nicht mehr so viele Tiere wie früher in den Wäldern.
Wir haben 10 bis 15 Bären, 4 Wölfe, 20 Rothirsche. Die Menschen machen so vieles kaputt. Tiere sind die bessere Gesellschaft. Deshalb beschütze ich sie. Sie sind so etwas wie eine Familie für mich.
Der Förster zieht eine Digitalkamera aus seiner Jackentasche und blättert durch die Fotos. Ein Bär, zwei Rehe, noch ein Bär. Die Fotos hat Moshu alle selbst gemacht, in freier Wildbahn. Denn er weiß, wo die Wanderrouten der Tiere entlang führen, wo sie sich tagsüber verstecken und welche Orte sie meiden. Von vielen wilden Tieren mit viel Platz träumt auch Christoph Bromberger. Rund 18.500 Hektar Land hat seine Stiftung schon aufgekauft und unter Schutz gestellt. Darin haben er und Freiwillige 775.820 Bäume gepflanzt. Jedes Jahr wird das Gebiet für den künftigen Nationalpark ein Stück größer und der Wald ein bisschen dichter. Lange wird es nicht mehr dauern, bis wieder mehr Bären und Wölfe dort umherstreifen.
Aus den rumänischen Wäldern berichtete Pia Volk. Wenn Sie Fotos zu unseren Beiträgen sehen wollen, schauen Sie doch mal auf unsere Seite unter ndr.de/zwischen-hamburg-und-haiti in einem Wort geschrieben. Ich bin Claudia Sarre und mit mir im Team waren heute Karin Huxdorf und Simon Jansen. Kommen Sie gut durch den Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.